Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zur alljährlichen, der VfB hat den Saisonauftakt mal wieder in den Sand gesetzt, Ausgabe des Brustring-Talks oder auch einfach Episode 50. Es ist Länderspielpause und der VfB hat die ersten zwei Spiele in der Liga und das Pokalspiel ja mal wieder verkackt. Und wir haben Fragen, viele Fragen. Ist der Kader nicht so gut, wie wir dachten? Kann Korkut nicht mit dem Kader umgehen? Oder sind es nicht die Spieler, die er wollte? Hat er sich vercoacht? War die Rückrunde nur eine Kombination aus Glück und den Nachwirkungen von Hannes Wolf? Und warum geht der Saisonauftakt seit bald 10 Jahren immer wieder in die Hose? Darüber müssen und werden wir sprechen. Als Gast haben wir Aufzug und AUGO-Experte Jakob zu Gast. Und auch heute wieder mit von der Partie ist Jens. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hi.
Jakob, dann dürfte ich dich zu Beginn gleich mal bitten, dich kurz vorzustellen, kurz zu erklären oder darauf einzugehen, wie du VfB-Fan geworden bist und wo du im Internet überall zu finden bist.
Mein Name ist Jakob, bin 26, inzwischen im Referendariat zum Lehramt, das heißt, ich bin aufstrebender Gymnasiallehrer. VfB-Fan bin ich im Prinzip schon seit meiner Kindheit, mein bester Freund hat mich da unter anderem mit irgendwie dazugebracht. War nie die Frage, welcher Verein. Einige in meiner Familie sind Bayern-Fans. Für mich war immer aufgrund der regionalen Nähe einfach der VfB der geilste Verein. War dann insbesondere die jungen Wilden und auch 2007 Meisterschaft war eine sehr intensive Zeit für mich, weil ich das so im Jugendalter einfach mitgekriegt habe, wo man da nochmal ganz besonders irgendwie einen Fokus drauf legte. Und ja, seit geraumer Zeit twitter ich, beziehungsweise schreibe auch immer wieder mal was zum VfB. Zu finden bin ich auf quasi allen sozialen Netzwerken als der Blutgrätscher.
Ist dein Blog eigentlich wieder aktiv oder ist der noch deaktiviert dank DSGVO?
Der ist nicht nur deaktiviert, also ich habe den tatsächlich runtergenommen
komplett,
aber ich habe einfach realisiert, ich habe nicht die Zeit momentan, das zu schreiben, damit es auch qualitativ gute Beiträge sind. Wer sich auskennt ein bisschen mit der Ausbildung von Lehrern, der weiß, dass das Referendariat eine sehr stressige Zeit ist und da finde ich sehr wenig Zeit, um wirklich mir intensiv Gedanken zu machen, was ich wie schreibe und die Qualität hat einfach auch darunter gelitten. Deswegen habe ich gesagt, ich lasse es mal bleiben.
Okay, dann lasst uns eigentlich doch direkt einsteigen. Rückblickend, ihr wisst alle, wie die letzten drei Spiele ausgegangen sind. Wir haben genau 0 Tore geschossen, wir haben 6 Tore bekommen, also wenn man alle 3 Pflichtspiele, das heißt Pokal und die 2 Bundesligaspiele sieht, 3 Niederlagen gegen Mainz, gegen Rostock, wo man gefühlt nicht die Mittel gefunden hat, um diesen Mannschaften irgendwas entgegensetzen zu können. Gegen Bayern kann man immer sagen, ja, das kann passieren, gegen die Bayern kannst du verlieren. Das ist immer eine Frage, wie du gegen die Bayern verlierst. Und mit einer Aussage von Didavi, die er im Sportstudio getroffen hat, den Saisonauftakt haben wir uns anders vorgestellt. Wir haben den vermasselt. Dessen müssen wir uns bewusst sein und auch analysieren. Und ich glaube, damit können oder sollten wir entsprechend auch anfangen mit dem Analysieren. Warum es schon wieder das zickte Jahr in Folge in die Hose geht. Ich denke, die wichtigsten Faktoren, auf die wir einfach direkt mal einsteigen können, sind natürlich Spieler. Und ist natürlich unser Trainer. Es gab viele kritische Aussagen oder überraschend eigentlich kritische, deutliche Aussagen von einigen Spielern, Gomez, Zieler, Donis, Gentner, die in Richtung Trainer gingen, am zweiten Spieltag, schon wirklich sehr, sehr früh. Also einige haben gesagt, die Aussagen von Zieler und Gentner muss man jetzt nicht als Kritik werten. Die Aussagen waren ja, wir standen zu tief und sie sind nicht ins Spiel gekommen. Gomez hat ja sehr deutlich gesagt, dass einige Spieler mit der Taktik nicht zufrieden waren. Ton ist logischerweise über seine Auswechslung nicht glücklich. Also so ganz harmonisch scheint das auch alles nicht zu sein. Und jetzt müssen wir einfach so ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Wo denkt ihr? Wo hakt es gerade oder was passiert gerade mit Korkut, wenn man jetzt einfach mal spielerisch, aufstellungstaktisch auf die letzten Spiele guckt? Ich gerade mal, Jakob, wenn du mal so ein bisschen Revue passieren lässt, wie du das Gefühl hattest, wo waren da die Probleme von der Seite von Korkut aus?
Na gut, gerade also Rostock und Mainz, die Spiele habe ich ja nur tatsächlich im Nachhinein noch gesehen, teilweise in der Zusammenfassung, teilweise nochmal komplett. Es war nicht einfach, mir das nochmal anzutun. VfB, also jetzt gegen Bayern war ich im Stadion, da hatte ich tatsächlich von der ersten Minute an nicht das Gefühl, dass der VfB hier überhaupt die Hoffnung hat, was mitzunehmen. Und das war für mich unverständlich nach einem 4-1 in der Rückrunde, das natürlich glücklich war, einerseits wie es zustande kam und die Situation war eine komplett andere. Für Bayern war die Saison da schon gelaufen. Für uns ging es tatsächlich noch ein bisschen um was. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass man da irgendwie nur was mitnehmen möchte. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, das Ziel ist, möglichst schadlos aus der Sache rauszukommen. Und damit gewinnt man gegen die Bayern nichts, beziehungsweise muss man echt froh sein am Ende, dass man halt nur drei Dinger kassiert, weil man viel zu passiv war. Anscheinend war der Plan, auf Konter zu gehen. Dann verstehe ich nicht ganz, wie man Gomez vorne reinstellen kann und im Prinzip das Spiegelbild von einem Boateng und einem Hummels, da hat als großer, nicht unbedingt wendiger Spieler, dann hätte man auch einen Donis in die Spitze stellen können oder einen Gonzales, der da deutlich unangenehmer zu spielen wäre für die Großen, jetzt eher läuferisch nicht besonders nicht besonders beweglichen Innenverteidiger von Bayern. Und da fand ich dann schon, dass ich mir schon die Frage stelle, was die Taktik eigentlich war oder was die Maßgabe war, weil die wurde definitiv entweder nicht umgesetzt oder es war nicht möglich, sie umzusetzen oder es war einfach ein Fehlgriff, weil, sind wir mal ehrlich, also es gab keine wirkliche Chance in dem Spiel und selbst gegen München erwarte ich, dass eine Chance zustande kommt.
Und das denke ich, weil eigentlich in allen drei Spielen auch das Problem, dass man einfach offensiv kaum Lösung gefunden hat. Und dann kam natürlich gleich in Mainz, in Rostock im ersten Pflichtspiel dazu, gleich kassierst du quasi mit dem ersten Angriff vom Gegner das 0-1 und läufst dann hinterher. Und dann hat man einfach offensiv keine Lösung gefunden. Es hat sich dann in Mainz fortgesetzt so ein bisschen, obwohl man da in der ersten Halbzeit Chancen hatte, vorne durchaus in Führung zu gehen. Dann kann das Spiel auch ähnlich laufen wie viele Spiele in der Rückrunde. Aber insgesamt auch da einfach zu wenig Lösung gefunden, auch zu passiv, zu agiert. Und ja, gegen Bayern dann, wie Jakob, wie du es gerade schon gesagt hattest, so ein bisschen negativer Höhepunkt ist falsche Wort wahrscheinlich, eigentlich, weil es eben Bayern ist und da kannst du durchaus verlieren. Aber es war halt von Anfang an, diese Einstellung war irgendwie, hat sich auch übertragen. Das war einfach sehr, sehr passiv und sehr mutlos. Und eigentlich gar nicht so das Bestreben gehabt, Bayern zu ärgern, sondern von Minute 1 eigentlich nur darauf bedacht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Und dann holst du gegen Bayern auch nichts, weil irgendwann, wenn Bayern quasi 40 Meter vor dem eigenen Tor die Bälle schon wieder abfängt regelmäßig, dann stehst du unter Dauerdruck und dann ist nur eine Frage der Zeit, bis Bayern trifft. Und so hat sich das Spiel in der ersten Halbzeit durchgezogen. In der zweiten Halbzeit war es dann nochmal deutlich schwächer, weil man dann einfach Gegenwehr ganz vermissen hat lassen, so ein bisschen.
Ja, und das eigentlich auch Interessante an der Geschichte ist, natürlich dieses 4-1, das darf man nicht als Maßstab nehmen, aber da hatte man nicht das Gefühl, dass die Vorgabe so quasi so schreckhaft war, so wir mauern uns komplett ein. Natürlich waren das Konter, durch die wir das Ding gewonnen haben. Aber man hat das Gefühl, das war schon irgendwie, da war mehr Mut, nach vorne zu gehen. Und da hat letztendlich auch Gomez hat ja nicht gefehlt, weil seine, Tochter, Sohn, was auch immer es geworden ist, weiß ich gar nicht, auf die Welt gekommen ist, war ja deswegen nicht da und deswegen war ja Donis an dem Tag gesetzt, was eigentlich ja eben für das Konterspiel der perfekte Spieler war. Umso unverständlicher, dass er den dann in der Halbzeit runtergenommen hatte, weil er gesagt hat, ja, Ballbesitz wäre wichtig oder das hätten sie gemerkt, das würde nicht funktionieren und deswegen musste Donis runter. Das sind halt so viele, viele kleine Puzzleteile, wo er gerade einfach ein unglückliches Bild abgibt und wo man sich wundert, was macht er oder vor allem, was haben die komplette Sommerpause über gemacht? Das finde ich eigentlich das Spannendere. Also Korkut hatte ja wirklich eine komplette Vorbereitung. Er hatte den Kader sehr, sehr früh zusammen. Und dann findest du weder gegen Rostock noch gegen Mainz spielerische Mittel, diese Mannschaften, also sorry, Rostock musst du schlagen, tut mir echt leid, ist eine Mannschaft aus der dritten Liga und zu dem Zeitpunkt irgendwo im Mittelfeld stehen, die musst du schlagen. Und Mainz ist minimal Augenhöhe vom VfB. Ja? Also das, und du schaffst es nicht, diese Gegner in Verlegenheit zu bringen. Und dann wunderst du dich halt schon, was ist da im Sommer passiert? Oder was hat man trainiert? Ist da zu wenig Flexibilität da? Weil dieses Muster, was wir ja letztes Jahr hatten, also vor allem in der Rückrunde unter Korkut, war ja defensiv sicher stehen. Funktioniert noch so halbwegs, wenn man mal die Fehler von, leider die individuellen Fehler von Badstuber absieht. Und dann, wenn es irgendwie geht, früh in Führung gehen und dann halt den Gegner auskontern. Und du hast eigentlich, man hat einfach das Gefühl, das ist eigentlich noch die gleiche Spielidee oder das ist noch das gleiche Vorgehen, was er sich eigentlich wünscht. Dummerweise hat es halt weder gegen Mainz noch gegen Rostock funktioniert, dieses frühe Tor zu schießen. Und dann ist halt irgendwie die komplette Ausrichtung, die komplette Idee von dem Spiel ist dann gefühlt kaputt. Und da hatte ich eigentlich schon halt erhofft, dass ich da über den Sommer mit den neuen Spielern, die wir bekommen haben, also ich finde immer noch, dass sich die Qualität im Kader verbessert hat, aber du findest mit dem Kader keine Lösung gegen solche Gegner. Und wie gesagt, Bayern mal ausgeklammert auf eine Art, weil das kann funktionieren, da musst du aber wirklich den 100%-Tag haben. Aber trotz allem, so wenig Chancen, wie eben generiert worden sind, solltest du halt nicht haben.
Ja, aber selbst wenn wir jetzt mal die Bayern nehmen und die Aufstellung uns anschauen, dann frage ich mich schon, wer von denen ist jetzt da ein Konterspieler? Also außer Donis stand da meiner Meinung nach halt keiner auf dem Platz, der wirklich ein Konterspieler ist. Da sind Maffeo und Insua jetzt ja die langsamsten Außenverteidiger. Aber im Prinzip ging ja auch, wenn mal was ist, irgendwie Gefahr, na, sowas wie Gefahr ausging, dann war es die rechte Seite mit Maffeo und Donis. Aber jetzt schaut man sich mal das Mittelfeld an. Das waren Castro, Aogo, Ascasiba, der schnell aggressiv, ja. Und dann gibt es noch Gentner. Also das sind, weiß Gott, keine Konterspieler. Und deswegen verstehe ich nicht, wenn es dann irgendwie heißt, ja, vielleicht war die Taktik, auf Konter zu gehen, aber mit dem Spielermaterial, das Wort hasse ich eigentlich, sorry, aber mit den Spielern, die man dann aufstellt, da kann man nicht auf Konter gehen. Also dann erwarte ich, dass ein Tommy spielt, ein Gentner vielleicht tatsächlich eher in Richtung 10 oder ganz draußen und die da wieder für auf die 10 rückt und ein Tommy auf der Außen und mal einfach mit zwei Viererketten spielt. Oder wie auch immer, mit einer hängenden Spitze noch, aber nicht in so einem verkappten 4-5-1, wo man nur einen Spieler hat, der eigentlich mal schnell ist, wo man vielleicht gehofft hat, dass Alaba und Ribéry ständig in der Offensive sind und deswegen Donis mal durchkommt. Und das ist einfach nicht passiert.
Ja, denn du hättest immer dieses von wegen zu wenig offensive Ausrichtung, das war ja letztendlich meins, fand ich da auch so eklatant, als du da auf die Auswechselbank geguckt hast und geguckt hast, wer da drauf war. Donis war daheim gelassen und die Auswechselbank ist gefühlt so 70% aus Defensivspielern bestanden. Und dann fragst du dich halt schon, mit welchem Gedanken geht Korkut in so ein Spiel rein, wenn er da einfach so viel Defensivpower mitnimmt, wie willst du denn überhaupt da mal ein Tor schießen? Und ich denke halt, diese null Tore in den drei Spielen, die resultieren schon einfach daraus, dass zu wenig Idee fürs Offensivspiel da ist, vielleicht auch zu wenig Mut fürs Offensivspiel da ist. Und dann generierst du keine Chancen und dann schießt du keine Tore. Und das Spannende wird natürlich ein Ausblick jetzt auf die nächsten Spiele. Wie will er da den berühmten Schalter wieder umlegen? Weil ich habe Gefühl, da ist schon mannschaftsintern rumort's da schon so ein bisschen.
Wo man das natürlich auch immer mit so ein bisschen Rückblick auf Spiele in der Rückrunde, wenn du Hoffenheim siehst oder Leverkusen, sagen wir mal so, die Spiele liefen im Endeffekt nicht viel anders. Gerade wenn du Leverkusen nimmst, war das quasi eine Torschance und die waren dann halt drin. Das muss jetzt nichts für die ganze Hinrunde heißen, aber so ein bisschen. Ja, also die Spielweise hat sich nicht allzu viel verändert. Man hat in der Sommerpause einfach verpasst, diese Weiterentwicklung. Zumindest bisher. Das sind jetzt zwei Bundesligaspiele gespielt und ein Pokalspiel. Bisher ist nichts zu erkennen, dass da diese wirkliche Weiterentwicklung da ist. Aber wie gesagt, nochmal mit diesem Rückblick, die Spiele in der Rückrunde hätten auch alle ganz, ganz anders laufen können. Gerade so die Beispiele Hoffenheim-Leverkusen gegen stärkere Mannschaften, auch mit Gomez vorne drin. Und du hast quasi jede Torschance verwertet in diesen Spielen. Das kann dir gegen Bayern mit ein bisschen Glück die eine Kontersituation, wo Gomez im Strafraum den Ball hat und wo es zwei, drei Abschlussmöglichkeiten im Ansatz gibt. Vielleicht wäre in der Rückrunde einer durchgerutscht, wer weiß es. Ja. Jetzt ist es eben nicht der Fall und dann verlierst du so ein Spiel halt klar, weil mit der Herangehensweise. Und es war einfach diese vage Herangehensweise, so ein bisschen, wir setzen mal alles drauf. Eigentlich zur Not nehmen wir 0-0 mit, aber so richtig nach vorne wollen wir eigentlich nichts machen. Das ist also ein krasses Gegenbeispiel, ist vor ein paar Jahren Zorniger in München, der mit wehenden Fahnen untergegangen ist, weil man einfach ins offene Messer gelaufen ist. Aber dieses komplett Mutlose, das ist halt einfach schade, weil du das Spiel eigentlich wegschenkst. Das war mein Gefühl so ein bisschen im Stadion auch. Du hattest gar nicht die Ambition, wirklich das Spiel nach vorne zu tragen oder das Spiel wirklich gewinnen zu wollen.
Du hast einen sehr guten Punkt eigentlich gesagt und ich glaube, das ist wirklich das Hauptproblem. Es ist das Gleiche wie in der Rückrunde, was ich ja vorhin auch schon gesagt hatte. Damals kam mit Sicherheit auch das Quäntchen Glück, was uns auch damals schon in der Hinrunde gefehlt hat, dass eben das eine oder andere Spiel zu unseren Gunsten ausgeht. Das hatten wir da. Da kam gefühlt sehr viel einfach positiv für den VfB zusammen. Ja, also das heißt, du hast Leverkusen, du hast Hoffenheim, das sind Spiele, die gewinnst du eigentlich nicht. Also, aber wir haben sie gewonnen und das hat mit Sicherheit vielleicht auch was mit Glück und dem Lauf, den wir dann hatten, zu tun. Und das ist jetzt halt erstmal wieder weg. Und also, was ich bisher eben noch das Hauptproblem sehe, du hast auch gesagt, es sind bisher erst zwei Spiele in der Liga und eins im Pokal. Ja, also ich hoffe noch, dass sich da noch irgendwas ändert, ist einfach, dass sich nichts verändert hat. Ja, du, wie gesagt, komplette Sommerpause, neue Spieler und du spielst den gleichen Stiefel. Und das irritiert mich ein bisschen, weil ich eigentlich schon erwartet habe, dass sich da ein bisschen was tut und es aber nichts davon zu sehen ist. Und wie gesagt, die Frage für mich stellt sich, die sich mir eben stellt, ist, wie will er das ändern? Wie wird sich das gegen Freiburg und wie wird sich das gegen Düsseldorf ändern? Ich meine, wenn das gegen Mainz und Rostock nicht auf den Platz gebracht oder die Mannschaft nicht auf den Platz gebracht hat, warum soll es dann gegen die zwei jetzt auf einmal funktionieren? Also das ist schon noch so, uff,
Das Problem
Unsicherheit.
ist ein klassisches VfB-Phänomen natürlich ein Stück weit. Gomez hat es ja, glaube ich, sogar relativ wortwörtlich gesagt. Man ist ein bisschen vielleicht davon ausgegangen, es läuft so weiter wie in der Rückrunde. Das ist nicht das erste Mal in der jüngeren Vereinsgeschichte, sage ich mal, so sehr erfolgreiche Rückrunde. Und dann startest du in die Saison und einfach dieses Stück Spielglück ist weg und dann kommen die ersten negativen Ergebnisse und gleich kommst du in so eine Spirale rein und da musst du jetzt halt schnell rauskommen, weil, wie du es schon angesprochen hast, nach der Länderspielpause kommen jetzt Spiele, wo du punkten musst, weil sonst schlitterst du halt wirklich richtig in diese Krise rein, die es jetzt aus meiner Sicht noch nicht ist. Das ist jetzt ein schwacher Saisonstart gewesen, aber jetzt bist du natürlich gefordert. Also jetzt stehst du auch gewissermaßen unter Druck in den nächsten Spielen. Jetzt muss die Mannschaft und der Trainer liefern, weil sonst wird es erfahrungsgemäß relativ schnell auch wieder sehr unruhig.
Gomez hat er mit Sicherheit den VfB mit dieser einen Aussage für die letzten 10 Jahre mit einem Satz top charakterisiert. Immer wenn es läuft, dann haben die, ich weiß nicht, ob es nur die Spieler sind oder ob es auch der Trainer dann ist, haben sie alles das Gefühl, jetzt können sie den Gang zurückschalten. Und dann kommt halt wieder dieses Loch. Und das ist ja wirklich so diese VfB-DNA, die uns seit Jahren verfolgt, dass nach einer guten Phase, dass man das nicht annähernd irgendwie halten kann, dass dann immer dieser Einbruch kommt. In der Regel zur neuen Saison, weil in der Regel ist es zur Rückrunde gut. Dann kommt die Sommerpause und wahrscheinlich haben sie das Gefühl, ja, jetzt sind ja eigentlich die coolsten und es funktioniert alles ganz gut. Und dann kommt halt das böse Erwachen wieder in der Rückrunde. Und wie du sagst, du musst halt jetzt sehr, sehr schnell den Schalter wieder umlegen, weil sonst bist du im Negativding drin und das wissen wir alle, was das beim VfB heißt. Das wäre, dass dann irgendwann im Herbst, der irgendwann von, sag mal, Mitte September, Oktober irgendwann geht, dass da dann der Trainer wieder geschasst wird.
Ja, also das ist der Punkt, dass es eigentlich ist es nicht mal, hat es nicht mal was mit Hinrunde und Rückrunde zu tun, sondern sobald der neue Trainer da ist, dann rennen sie alle wieder und machen und tun, weil sie sich wieder zeigen müssen, weil beim neuen Trainer hat jeder eine neue Chance. Und das kann es nicht sein, dass gefühlt seit 10 Jahren der VfB immer einen neuen Trainer braucht, damit die Mannschaft wieder Leistungen zeigen kann. Und dann ist es für mich eine grundlegende Frage der Einstellung, die es gibt, weil dieses Gefühl entsteht einfach, wenn man das jetzt ganz neutral mal versucht zu betrachten. Wann wird Leistung gezeigt? Aha, neuer Trainer, dann wird Leistung gezeigt. Klar, Rückrunde, da war definitiv auch viel Glück dabei, aber schon auch, glaube ich, erzwungenes Glück. Also das war von Korkut ja schon auch so gewollt, dieses 1-0 machen und sich dann hinten reinstellen. Was ja auch völlig legitim ist. Also ich meine, bevor wir jetzt hier fordern, schön Fußball zu spielen, fordern wir lieber mal, dass wir Punkte machen und eventuell mal gewinnen und aus dem Abstiegskampf raus sind. Aber wenn es so weitergeht, dann sehe ich halt schon wieder den nächsten Trainer und dann läuft es wieder für ein knappes Jahr und dann kommt wieder ein neuer Trainer und dann geht es immer so weiter. Und deswegen sage ich, irgendwas mangelt da einfach grundlegend an der Einstellung.
Aber das Interessante ist ja, in dem Verein ist ja wirklich alles ausgetauscht worden in 10 Jahren. Also Präsidenten, Sportdirektoren, zigfach, Spieler haben alle durchgewechselt, aber das kriegst du nicht raus. Das ist halt irgendwie das Abgefahrene. Also entweder der Verein lebt zu wenig diese sag mal Geilheit oder diesen Siegeswillen vor generell, das gibt's einfach zu wenig in dem Verein oder der Verein strahlt es zu wenig aus von allen Mitarbeitern und so weiter. Wobei Dietrich und Reschke, die beiden machen für mich einen sehr siegesorientierten Eindruck. Also die wollen eigentlich gewinnen. Also das heißt, die strahlen das meines Erachtens aus. Ich weiß nicht, ob sie es intern ausstrahlen, aber irgendwas stimmt da einfach nicht, dass wir eben immer wieder in diese Löcher reinkommen nach eben diesen geraumen Zeiten und dann erst wieder durch einen Trainerwechsel das rauskommt. Und wie gesagt, diese Aussagen, die jetzt die Spieler getroffen haben, die stimmen mich schon wieder so sehr in Richtung, oh, da fängt es schon wieder an zu kriseln. Also da fängt es schon wieder an, weil also wirklich ist, ja, wir sind halt zu tief gestanden und recht deutlich, also ich fand die Aussagen recht deutlich. So, pass mal auf, Trainer, wir sind eigentlich nicht zufrieden mit dem, was du da uns uns als Taktik vorgegeben hast. Wir waren da überhaupt nicht glücklich mit. Und eben auch die Aussage von Gomez, dass einige Spieler eben nicht zufrieden damit waren, deutet für mich sehr stark darauf hin. Und das heißt, wenn eigentlich deine Stammspieler wie Gentner, Gomez und Zieler sagen, wir stehen zu tief, das ist ja übelste öffentliche Kritik am Trainer. Das ist ja nicht irgendwie so, eigentlich macht man das ja danach mannschaftsintern so, Junge, Korkut, so können wir nicht spielen, das passt für uns nicht. Sondern das recht offensichtlich am zweiten Spieltag eigentlich anzuprangern, finde ich schon, das ist schon so dieses leichte Sägen, meiner Meinung nach.
Ja, wenn man es auch differenziert betrachtet, so Don ist klar, dass der über seine Auswechslung nicht begeistert
keine
war.
Keine Frage.
Das ist keine Frage, aber gerade die Aussagen, Gomez hat es ja relativ deutlich angesprochen, Zieler, Gentner haben es auch so ein bisschen durchblicken lassen und da klingeln schon wieder die Alarmglocken irgendwie, wenn man die letzten Jahre betrachtet, weil es halt immer das gleiche Spiel ist ein bisschen und dann hast du schon wieder die Befürchtung, mannschaftsintern ist da schon wieder irgendwas im Gange, was vielleicht schon wieder zu weit fortgeschritten ist und dann am Ende wieder ein Trainer mehr Kopf kostet, Das ist auf jeden Fall sehr ungut, lässt nichts Gutes vermuten, aber gut. Hoffen wir mal, dass es vielleicht diesmal das Korkut wieder in die richtige Richtung lenken kann, aber es ist halt wieder dieses Stereotyp so ein bisschen beim VfB, dieses Phänomen, das du einfach nicht wegbekommst. Ja. Gerade die 3 zentralen Führungsspieler, die am Samstag auf dem Platz standen, zumindest in der äußeren Wahrnehmung, tätigen dann solche Aussagen, das ist halt einfach auch für einen Trainer unglücklich. Das wünscht man, glaube ich, keiner, weil da weißt du schon wieder, wenn Gentner Aussagen in die Richtung tätigt, weiß einfach, wie viel Einfluss er auch beim Verein hat, dann lässt es irgendwie nichts Gutes vermuten.
Ja, und diese Unruhe, die begann ja im Prinzip schon vorher. Also wenn ich an das Mainz denke, klar, das waren nur soziale Netzwerke in Anführungszeichen, aber das sind einfach inzwischen da erreicht man Leute mit, inwiefern das jetzt wirklich Akolos Profil beispielsweise war, der da relativ deutlich sich geäußert hat inwiefern man innerhalb von so kurzer Zeit ein Spiel nochmal beeinflussen kann oder ob das ein Baumgartl war, der deutliche Aussagen gegenüber Bartstuber auf Instagram liked, ist für mich schon einfach
so ein Signal. Zack.
War das ein Virus? Ja, klar. Das, wie immer. Also ist ja logisch. Beim einen spackt das Handy und liked Sachen selber, beim anderen ist es ein Virus. Völlig egal, aber es bringt einfach Unruhe rein. Wenn es tatsächlich ein Virus war, meine Güte, ja, da ist es einfach jetzt richtig dumm gelaufen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das nicht war, sondern dass er da schon Dinge geliked hat. Und bei Baumgartl weiß ich, dass er seinen Instagram-Account unter anderem auch selber pflegt. Und wenn er da Bartstuber oder Kommentare gegenüber Bartstuber irgendwie liked, die sich schon ja einfach in die Richtung gehen, von wegen der alte Mann braucht ja jetzt nicht mehr unbedingt da Stammspieler sein und nächstes Mal wieder Baumgartl Pavard, wie auch immer, dann zeigt mir das schon auch, dass da vielleicht eine Unzufriedenheit da ist, dass da eine Unruhe da ist, vielleicht eine Harmonie weg ist, die es letztes Jahr aus welchem Grund auch immer gab. Weil offensichtlich hat ja letztes Jahr zwischen Bartstuber und Co. eigentlich alles gepasst. Zumindest ist da nichts nach außen gedrungen.
Ja, es war, ich glaube, Bartstuber hatte nicht den ganz perfekten Stand immer, also im Sinn von, weil er schon sehr, sehr viel fordert, also sehr fordernd ist und sehr viel Leistung erwartet. Ich glaube, der hatte, ist jetzt vielleicht, ist jetzt nicht so der Best Buddy von allen gewesen, aber ich glaube, er war akzeptiert und es hat alles gepasst. Und jetzt kam vielleicht dann diese, das Kokettieren, ich gehe zu einem Champions League Teilnehmer oder irgendwas und dann ist er halt doch noch da. Und dann macht er noch die Fehler. Da kann natürlich dann schon sowas entstehen wie, jetzt Moment, pass mal auf hier, du machst einen auf dicke Hose, willst Champions League spielen eigentlich, kommst, bleibst aber dann trotzdem hier, nimmst mir in Anführungsstrichen meinen Platz weg und jetzt machst du solche Fehler. Also da kann natürlich schon intern Mannschaft, ja, von der Mannschaft wieder was passieren. Und ich glaube, das ist generell, wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf den Kader werfen, wir haben gesagt, der Kader ist eigentlich, er macht einen vernünftigen Eindruck. Vielleicht, er ist nicht perfekt, aber er ist mit Sicherheit aufgewertet zu dem von letzter Saison. Aber vielleicht ist er eben einfach nicht so gut oder er passt für den Core gut nicht. Und durch die ganzen Umstellungen, dafür, dass auch jetzt manche Positionen einfach doppelt besetzt sind, stehen intern vielleicht einfach mehr Spannungen, als sie letztes Jahr entstanden sind, weil einige Spieler einfach gesetzt waren, weil es klar war, die spielen immer. Ja. Das heißt, die mussten um ihren Platz nicht bangen. Ergo weniger Gerangel um Plätze. Und vielleicht entsteht da halt auch intern auch wieder Stimmungen und Schwankungen im Team. Also zusätzlich zum Kader generell, wie er zusammengestellt ist, was erst wieder eingefangen werden muss, was der Trainer erst wieder hinbekommen muss, einrichten muss, dass alle sich wieder wohlfühlen. Ich glaube, das ist mit dem Kader nicht einfach. Ein Donis, der mal gar nicht spielt, Akolo, der komplett außen vor ist, dann muss ein Baumgartl mal auf die Bank, dann muss ein Bartstuber auf die Bank. Und ich glaube, das ist einfach, da können fast noch leichter als letzte Saison Spannungen entstehen. Nur so ein Außeneindruck.
Du hast natürlich gerade, sagen wir mal, so im 18er-Kader oder um den 18er-Kader herum hast du natürlich fast nur noch Spieler, die den Anspruch auch an sich selber haben, dass sie Stammspieler sind. Also letztes Jahr hattest du noch einige Spieler hinten dran, jüngere Spieler, die vielleicht auch mal mit der Rolle zufrieden waren, mal von der Bank zu kommen, aber du hast natürlich eigentlich nur Spieler geholt mit dem Anhitz, mal Kopacz abgesehen, aber ansonsten hast du eigentlich zum großen Teil Spieler verpflichtet im Sommer auch, teilweise für relativ viel Geld, die alle an sich den Anspruch haben sollten und auch haben, in der Startelf zu stehen. Und natürlich sorgt das dann für Spannung. Natürlich in der Kombination mit sportlichem Misserfolg, 3 Niederlagen aus den ersten Pflichtspielen, verbessert sich die Situation natürlich nicht. Wenn du Erfolg hast, dann hast du immer in gewisser Weise, haben die Jungs recht, die auf dem Platz standen. So melden natürlich dann auch andere Ansprüche an, gerade, wie es angesprochen hat, Bartstuber kündigt auch im Interview vor Saisonstart noch relativ oder untermauert seine Ansprüche auch, die er an die Mannschaft hat und auch an sich selber. Und macht dann natürlich gleich zwei so unglückliche Fehler in den ersten beiden Spielen, dass das mannschaftsintern auch Thema ist, gerade bei seiner Konkurrenz, Baumgartl kämpft, die da hinten dran sind. Das ist ja auch irgendwie ein Stück weit menschlich, weil es sind alles Sportler und wollen natürlich alle selber zeigen, was sie drauf haben und wollen selber in der Startelf stehen. Das ist, glaube ich, einfach die Kombination. Auch das Ende der letzten Saison relativ erfolgreich, dann relativ viel investiert, Das hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung geschaffen. Muss man ja nur das Beispiel nehmen, Atletico-Testspiel, ausverkauftes Stadion. Also die Erwartungshaltung im Umfeld, die war ja da. Und die ist jetzt einfach Stand heute nach den ersten drei Pflichtspielen einfach nicht erfüllt worden. Und das, klar ist, sind auch die Neuzugänge jetzt gefragt, sich einzubringen, das schnellstmöglich zu ändern.
Und dann ist natürlich, wenn man dem Kader was ankreiden könnte, ist es die recht starke Schwankung zwischen Jung und Alt, so diese Zwischendrin-Spieler. Hast du nicht viele vom Alter, wobei man sagen könnte, okay, das sollte irgendwie machbar sein. Was halt interessant ist, du holst einen Didavi. Ja, und jetzt guckst du an, wie der Korkut gespielt hat und wie er jetzt spielen lässt. Und dann fragst du dich, warum zur Hölle haben wir Daniel Didavi geholt? Er passt nicht für das, was Korkut spielt. Hat er da überhaupt mitreden dürfen? Haben der Reschke und Dietrich gesagt, guck mal, hier, wir haben Daniel zurückgeholt, viel Spaß damit. Also so ein bisschen hat man das Gefühl, weil man hat nicht das Gefühl, er wüsste, was er mit Didavi anfangen sollte.
Ja, das ist sicher. Also in dem aktuellen System, was Korkut jetzt spielt, ist Didavi eigentlich nirgends wirklich gut aufgehoben. Das ist sicher ein Problem. Also auf einen Außenspieler ist Didavi einfach nicht. Da ist er ein Stück weit verschenkt, weil ihm da die Grundschnelligkeit so ein bisschen auch fehlt. Meiner Meinung nach, obwohl Gentner bei Korkut auch auf den Außen gespielt hat. Die zweite Position, eigentlich ist er, die Kombination ist zumindest auf dem Papier für mich schon die sinnvollste, wenn du um Gomez herumspielst. Aber das ist halt bisher auch, jetzt gerade gegen Bayern natürlich war das nicht der Fall, wenn man da anders gespielt hat. Muss man mal schauen, aber ich würde da jetzt zu vorschnell das auch noch nicht oder noch nicht urteilen, ob er wirklich gar nicht rein. Was bei Korkut wird sich auch anpassen müssen. Also.
Das wird ja definitiv das Interessanteste für die nächsten Spiele. Weil so kann er nicht weitermachen. Funktioniert ja eindeutig ja, nicht. Das heißt, jetzt wird halt zu sehen, wie gut ist er als Trainer wirklich, wie kann er auf Situationen agieren, wie kann er jetzt die Mannschaft, er hat jetzt zum ersten Mal die Mannschaft mit so vielen Niederlagen, mit einer Negativphase, hatte er davor nicht. Wie kann er damit umgehen? Wie stellt er sie darauf ein? Wie stellt er sie um, dass das dann eben gegen Freiburg und oder gegen Düsseldorf einfach besser funktioniert? Hattet ihr so das Gefühl, dass die Mannschaft im Gegensatz zur letzten Saison ein bisschen früher platt war?
Ja, ich finde, da kann man jetzt noch keine Rückschlüsse ziehen. Also gerade jetzt das München-Spiel zum Beispiel, da ist klar, dass dann am Ende eh nicht mehr viel geht, wenn man 3-0 hinten liegt. Mainz hätte ich schon irgendwie einfach gehofft, dass da wirklich nochmal eine Schlussoffensive kommt. Die kam jetzt nicht wirklich. Sind wir mal ehrlich, das ist schon auch ein Problem, das der VfB nicht erst seit dieser Saison eventuell hat. Wobei ich es echt schwierig finde, das jetzt nach 2 bzw. 3 Spielen zu beurteilen, dass es das Chancen rausspielen und wirklich auch Offensivkraft entwickeln, war jetzt ja die letzten Saisons nie die besondere Stärke vom VfB. Das war in Liga 2, das müssen wir aber da halt rausnehmen. Einfach deutlich einfacher, weil es einfacher Fußball ist, der da gespielt wird. Und da war es einfacher für den VfB dann auch Tore zu machen. Aber in der Bundesliga haben sie sich echt immer schwer getan, die letzten Jahre wirklich mal vernünftig Chancen rauszuspielen und auch Tore zu machen. Da gab es die Rückrunde, da haben wir ja ein Tor pro Spiel, so im Schnitt vielleicht, keine Ahnung. Ich finde es jetzt schwierig, nach 2 oder 3 Spielen zu sagen, ja, da ist die Luft früher weg, nach 80 Minuten oder so können sie nicht mehr, keine Ahnung. Die Spiele gegen München sind definitiv auch extrem anspruchsvoll oder extrem anstrengend. Und klar, wenn du in Rostock und Mainz einem Rückstand hinterherläufst, dann ist es anstrengender, als wenn du führst und dich hinten reinstellen kannst und dann halt 90 Minuten durchhältst. Ich würde sagen, da muss man definitiv die nächsten Spiele abwarten, aber wenn es dann irgendwie, klar, kann sein, das Gerücht steht ja auch im Raum, dass vielleicht die Rückrunde aufgrund der guten Kondition, die eben noch von Wolf kam, unter anderem, dass sie deshalb die Rückrunde so gut verlief. Aber sind wir mal ehrlich, also in den letzten Minuten hat der VfB jetzt wenig gerissen in der Rückrunde. Das waren immer Tore, die vorher fielen und dann hat man sich halt hinten reingestellt.
Aber du hast ja die Power gebraucht, halt natürlich auch dann 90 Minuten gegenzuhalten. Ne? Musstest ja 90 Minuten stabil stehen, weil es waren ja teilweise auch sehr, sehr knappe.
Ja, klar. Wobei das dann eher, also das ist dann eher eine Konzentrationssache. Klar, das ist dann die Ermüdung, die vielleicht im Kopf irgendwann kommt. Aber ich persönlich empfinde es als deutlich, also außer es kommt tatsächlich so diese zweite Luft, wenn man vielleicht 2-0 hinten liegt und 2-1 macht, dann hat man nochmal diese zweite Luft, weil man vielleicht denkt, es geht nochmal was. Aber wenn man versucht anzurennen und es passiert nichts, dann ist es, glaube ich, schon auf Dauer einfach auch anstrengend und dann hat man keine Kraft mehr, wie auch immer, als wenn man 1-0 führt, verteidigt und merkt, dem Gegner fällt nichts ein. Weil dann kommt schon auch dieses Gefühl, ja, wir können das gewinnen. Und das gibt dann eben auch nochmal Luft. Also ich glaube, oft ist das eine Kopfsache, da sind wir dann aber sofort wieder bei der Einstellung, da kommen wir immer wieder dann drauf zurück. Aber jetzt schon davon zu sprechen, dass da einfach die Fitness fehlt, wäre jetzt für mich vermessen.
Einstellung verfolgt uns, glaube ich, seit wir diesen Podcast aufnehmen. Seit 50 Ausgaben verfolgt uns das Thema Einstellung. Aber nochmal, weil du jetzt schon Wolf angesprochen hast, provokativ gefragt, hat Korkut generell einfach in der Rückrunde auch von Wolf profitiert? Und einfach nur noch an den, in Anführungsstrichen, nur noch an den richtigen Schrauben gedreht?
Also, ich würde jetzt schon behaupten, klar hat er davon profitiert. Wolf hat im Prinzip die Grundlagen gelegt für den Kader unter anderem, zusammen noch mit Schindelmeiser tatsächlich. Hatte ein Erfolgserlebnis, hat Spieler, die extrem jung waren und kamen, ein Pavard wäre heute nicht da, wo er wäre, wenn es nicht Hannes Wolf gegeben hätte. Nur mal um ein Beispiel zu nennen. Natürlich hat Korkut davon auch profitiert, aber das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Was Korkut geschafft hat, ist der Mannschaft zu einem Zeitpunkt Stabilität zu verleihen, wo das definitiv schwierig schien. Weil Wolf ja selber gesagt hat, ihm fällt nicht mehr wirklich ein, was er noch machen soll. Und das hat Korkut geschafft. Und Korkut hat geschafft, da wieder Leben reinzubringen, hat geschafft, dass die Mannschaft an sich glaubt und dass sie zusammenarbeitet. Und das hat schon funktioniert. Da hat Korkut definitiv auch einen riesen Anteil dran, wie die Rückrunde gelaufen ist. Ich würde jetzt nicht einfach sagen,
ja, das ist leider. Keine Frage, ja.
Aber also die Leute gibt's vermutlich, die halt sagen, naja, das liegt halt daran, dass Wolf das relativ, die Fitness kam von Wolf und keine Ahnung. Ich bin großer Fan von Hannes Wolf. Aber trotzdem denke ich, dass Korkut mega gute Arbeit geleistet hat, dass er natürlich in Stücken von Wolfs Arbeit profitiert hat. Allein schon um zu sehen, das hat Wolf so gemacht, das hat nicht funktioniert, ich mach's anders. Soll ja auch so sein, dass man so ein bisschen profitiert von der Arbeit seines Vorgängers.
Ich denke, das ist ja was Grundsätzliches, dass du immer bei Trainerwechseln, dass du natürlich von der Arbeit vom Vorgänger ein Stück weit profitierst. Und hat Korkut natürlich in der Situation einfach genau den richtigen Nerv auch bei der Mannschaft scheinbar getroffen, mit seiner relativ klar strukturierten Spielweise im klassischen 4-4-2, zu einer Zeit, wo Wolf davor relativ viel ausprobiert hatte, auch taktisch. Das hat der Mannschaft glaube ich, einfach dieses Stück weit Stabilität verschafft, das in dem Moment gebraucht hat. Ja, tue ich mich schwer, da zu sagen, dass er von Wolf wirklich profitiert hat. Ich glaube, das ist schon ein relativ großer Verdienst auch von Korkut in der Situation gewesen, wo auch das Umfeld sehr unruhig war, wo er ein Stück weit auch durch die Ergebnisse, die er dann durch die Spielweise halt erzielt hat, gleich zu Beginn mal 1-1 in Wolfsburg und dann auch zu Hause die Spiele knapp zwar gewonnen, aber halt die Punkte wieder auch eingefahren, dass sie derzeit halt unter Wolf nicht mehr funktioniert hat, da hat er einen relativ großen Eigenanteil sicher daran gehabt, also das dann die Rückrunde Wolf zuzuschreiben, da tue ich mich ehrlich gesagt schwer.
Ja, und im Prinzip ist es Korkut gewesen, der halt einfach die Sicherheit wiedergebracht hat. Also Korkut hat meiner Meinung nach eine Sicherheit vorgelebt, dadurch, dass er ganz klar gesagt hat, so wird gespielt, so wird's gemacht. Und Wolf war tatsächlich, so wie es Jens gerade eben gesagt hat, so ein bisschen experimentierfreudig, gerade als es dann auch seinem Ende in Stuttgart entgegenging. Wir erinnern uns alle ungern an das Schalke-Spiel, wo Brünn Larsen einfach ein undankbares Debüt feiern musste, unter anderem. Und Korkut kam und hat einfach, glaube ich, einer Mannschaft, die verunsichert war, extreme Sicherheit gegeben, dadurch, dass er sie selber ausgestrahlt hat. Und ich glaube, Wolf konnte die zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr ausstrahlen, weil er selber nicht mehr genau wusste, was er jetzt noch machen soll, weil er in so einer Lage davor auch noch nicht war, beim Profiverein. Und jetzt ist es eben dran, jetzt ist Korkut in der Situation, wo er eventuell schon war in seinen Stationen vor Stuttgart. Und da muss er jetzt schauen, wie kommt man da jetzt wieder raus. Weil, wie gesagt, wenn wir Freiburg und Düsseldorf verlieren, dann finde ich schon, dann müsste man von der Krise sprechen. Wenn wir da mit weniger als 4 Punkten rausgehen, dann darf man definitiv unzufrieden sein. Im Prinzip sage ich, Freiburg-Düsseldorf muss jetzt gewinnen.
Also ich denke, also das Minimum, wie du es eigentlich auch schon gesagt hast, wären für mich auch 4 Punkte. Also das muss da stehen. Weil sonst steckst du wirklich schon sehr schnell, sehr weit unten drin und dann musst du erst, dann hechelst du wieder hinterher, dann läufst du wieder hinterher. Und wir alle wissen, wie das die letzten Jahre, zu was das geführt hat oder wie das dann ausgegangen ist. Also das heißt, da sollten wirklich idealerweise 2 Siege her, 4 Punkte Minimum.
In der Situation hat Korkut jetzt natürlich auch 2 Wochen Zeit, sagen wir mal. Sind jetzt nicht mehr ganz 2 Wochen, aber nach dem Bayern-Spiel hat er gut 2 Wochen Zeit gehabt, die Mannschaft da jetzt nochmal mit der Mannschaft intensiv zu arbeiten. Und jetzt kann er zeigen, dass er halt auch, abgesehen von der Rückrunde, wo es dann natürlich auch ein Stück weit einfach positiv drauf gab, wo alles oder nicht alles, aber dann sehr viel in den Spielen einfach funktioniert hat und auch zu unseren Gunsten ausgegangen ist. Dieses Glück ist jetzt vielleicht ein bisschen weg und jetzt kann er zeigen, dass er auch für eine verhältnismäßig schwierige Situation, wo wir jetzt drin sind, nach 3 Pflichtspielniederlagen zum Auftakt, da jetzt die Lösung zu finden, die man vielleicht in der Sommervorbereitung nicht erarbeiten konnte oder da jetzt einfach drauf aufzubauen und die richtige Lösung, die richtigen Lösungsansätze zu finden. Das wird die Herausforderung, ganz klar. Und wie ihr schon gesagt habt, Freiburg ist natürlich gleich ganz undankbar auswärts, obwohl wir da in den letzten Jahren gut ausgesehen haben. Und dann spielst du gegen Düsseldorf zu Hause, dann solltest du zumindest ein Spiel gewinnen. Und
eins nicht verlieren.
Ein Spiel von den 2 musst du auf jeden Fall gewinnen. Weil sonst, wenn du da womöglich mit in Freiburg verlierst, jetzt mal und dann gegen Düsseldorf zu Hause einen Punkt holst, dann wissen wir alle, dann kommst du um die Unruhe und die Krisenberichte aus Stuttgart kommst du dann gar nicht drum rum. Dann kommen die von ganz alleine und dann ist das Ganze schon wieder in so einem Stadium, wo dann vieles sich wieder verselbstständigt, auch was Umfeld angeht. Dann fährst du danach, glaube ich, nach Leipzig.
Dann kommt Leipzig.
Das wird dann alles, dann geht schon wieder in den Herbst rein und du stehst immer noch bei 1 oder 2 Punkten. Das sollte zwingend vermieden werden. Also du musst auf jeden Fall 1 von den 2 Spielen gewinnen. Allein schon für das Gefühl. Das hört sich blöd an, aber weil sonst kommst du halt in diesen Negativlauf rein, wo du nicht reinkommen darfst.
Versuchen wir es mal von der anderen Seite aus zu sehen. Gibt es irgendwas, was euch positiv stimmt? Irgendwas, was ihr gesehen habt, wo ihr sagt, guter Ansatz, da kann es weitergehen?
Das hat uns jetzt alles schlecht war auch nicht. Also,
genau, deswegen, worauf können wir aufbauen? Gibt es irgendwas, wo wir sagen, ja?
Ich weiß, die Aussage wurde Korkut ein bisschen vorgehalten, aber wenn du das Mainz-Spiel siehst in der ersten Halbzeit, so schlecht war das jetzt auch nicht. Also, du hattest die 2 relativ guten Chancen, in Führung zu gehen. Gehst du in Führung, läuft vielleicht alles ein bisschen anders. Wer weiß es im Endeffekt. Aber sagen wir mal, die Grundzüge, dass du defensiv nach wie vor sehr stabil stehst eigentlich, bis auf die Fehler, die dir von Badstuber natürlich in Rostock und in Mainz zum Verhängnis werden. Sonst geht das Spiel in Mainz meiner Meinung nach 0-0 aus am Ende. Die hast du nach wie vor, also diese Grundstabilität ist da. Du musst jetzt da halt drauf aufbauen, weil sich natürlich auch die Gegner ein Stück weit darauf eingestellt haben und den Code so ein bisschen entschlüsselt haben. Da musst du jetzt einfach schnell diese Lösung finden, aber die Ansätze sind sicher nach wie vor erkennbar, dass du gerade defensiv auch hinten relativ stabil stehen kannst.
Worauf wir auch aufbauen können, hoffe ich, ist, also Badstuber ist jetzt, der macht ja nicht super viele Fehler. Dass er 2 so eklatante Fehler hintereinander macht, könnte man darauf aufbauen, dass es das war für die Saison, so mit den Fehlern. Das ist jetzt einfach nicht mehr passiert. Um mal zu sagen, okay, worauf können wir aufbauen? Also so viele Fehler glaube ich nicht, dass der die noch in der Quote weiter betreibt durch die Saison. Das heißt, da müsste ja hoffentlich auch mal Ende Gelände sein und das entsprechend fehlerfreier ablaufen.
noch, um das noch anzufügen, also wir haben ja in der letzten Rückrunde jetzt immer davon gesprochen, gerade so Typen wie Badstuber, Gomez in der Mannschaft, jetzt ein Pavard, der als Weltmeister kommt. Also von den Spielern erwarte ich auch einfach, dass sie gewisse Anspruch an sich selber haben und mitbringen und einfach den sportlichen Erfolg wiederherstellen wollen und werden hoffentlich. Also das, da bin ich einfach nach wie vor davon überzeugt, dass gerade solche Spielertypen uns nach wie vor gut tun und wir nicht, sagen wir mal, bis Dezember da ganz tief unten drin stehen. Das hoffe ich einfach mal. Aber das ist meine vage Hoffnung.
Gibt es irgendwas, was dich positiv stimmt, Jakob?
Ja, im Prinzip habt ihr vieles schon gesagt. Also definitiv auch die Defensive, darauf kann man aufbauen. Und zwar nicht nur ganz hinten anzufangen bei der Viererkette, beziehungsweise auch bei Zieler, der einfach ein starker Rückhalt bisher schon ist und war. Sondern tatsächlich auch unser defensives Mittelfeld, finde ich, spielt jetzt nicht besonders schwach. Also gegen Bayern haben meiner Meinung nach Askasiba, Aogo, mit Abstrichen auch Castro, immer noch zu denen gehört, die zumindest was versucht haben. Die versucht haben, irgendwie sich jetzt da nicht komplett hinten reindrücken zu lassen und komplett irgendwie den Aufbaugegner für München zu spielen, den die ja gar nicht gebraucht haben. Wo es definitiv einfach Luft nach oben gibt, das haben wir jetzt auch angesprochen, ist das Spiel nach vorne, das Offensivspiel. Da stimmt mich aber positiv, dass wir echt viele Alternativen haben. Also ich überlege mir gerade, wenn der Wechsel Mané noch geklappt hätte, wo hätte der denn dann noch überhaupt einen Platz? Also wenn wir das jetzt mal schauen, gegen München waren Didavi, Akolo, Tommy und González auf der Bank. Mané hätte es dann auch noch gegeben, theoretisch, wenn der jetzt gekommen wäre. Deswegen im Prinzip haben wir von der Breite her viele Möglichkeiten und wir haben auch die Alternativen, wenn Korkut das dann halt auch mal als Alternative sieht oder eventuell alternativ spielen lässt, mit einem anderen System zu spielen. Also González ist ein ganz anderer Stürmertyp als Gomez und dass er gefährlich sein kann, hat er in den Testspielen schon bewiesen. Ein Tommy hat eine riesen Rückrunde gespielt, ein Donis ist immer gefährlich, ein Akolo, ganz ehrlich, ich verstehe nicht ganz, warum der so wenig Einsatzzeiten kriegt, aber wenn wir den Kader anschauen, der halt auf dem Platz steht, dann kann man es doch wieder nachvollziehen, weil das schon auch, wir haben es vorher schon gesagt, sie haben alle eigentlich, gehen davon aus, dass sie Stammspieler sind. Die haben alle den Anspruch an sich selbst, Stammspieler zu sein. Die Frage, die sich auf Dauer stellen wird, ist, traut sich Korkut an die Mächtigen? Badstuber hat jetzt schon mal auf die Bank gesetzt.
Hat mich positiv überrascht, dass er es gemacht hat.
Definitiv, Gentner hat auch ausgewechselt, fand ich völlig in Ordnung. Die Frage wird bleiben bei Insua, wenn der mal eine Schwächephase hat. Und Insua ist immer einer gewesen von denen in letzter Zeit oder in den letzten zwei Jahren, der halt einfach keinen in seinem Rücken gespürt hat. Jetzt haben wir einen Borna Sosa, der da ist, der sich natürlich noch beweisen muss, weil er sehr jung ist. Aber auch ein Insua, ein Gomez, Gentner, Castro, die gehören schon, auch ein Didavi, der jetzt auf der Bank saß zweimal. Das stimmt mich eigentlich positiv, dass Korkut da schon auch bereit ist, die Erfahrenen auf die Bank zu setzen. Die Frage wird sein, traut er sich tatsächlich auch eventuell mal an Gomez ran oder eben an Gentner, dass er den mal von vornherein draußen lässt, wenn es dem der Taktik hilft. Klar, jetzt nur des Experimentenwillens wäre das Quatsch. Aber da ist schon die Frage, wie ist das Machtgefüge? Und generell stimmt mich das, was ich bisher gesehen habe, was das angeht, positiv, weil er schon auch einen Badstuber jetzt auf die Bank setzt, was ich nicht unbedingt erwartet hätte.
Bei Gomez wird es ja teilweise schon reichen, wenn er nicht 90 Minuten durchspielt, habe ich das Gefühl. Also das ist jetzt, wie die letzten Spiele, du merkst vielleicht, dass es bei ihm nicht geht, dass es nicht sein Tag ist. Ich finde, er hatte Gomez auch schon früher, wenn er jung war, er hatte einfach nicht die Tage, wo es einfach nicht funktioniert hat, wo er nicht die Bindung ins Spiel findet, wo einfach auch, wenn er mal eine Chance hat, die einfach nichts wird. Aber dann kannst du ihn halt vielleicht auch mal nach 60 oder 70 Minuten auswechseln. Wäre schon mal ein Anfang. Aber ich stimme dir absolut überein. Er hat mit Badstuber, den hat er rausgenommen und vielleicht nimmt er oder hat er echt keine Angst, diese großen Namen auch mal draußen zu lassen. Und das würde mit Sicherheit helfen. Weil dann haben alle auch natürlich in der Mannschaft das Gefühl, hey, ich kann rankommen, wenn die anderen schwächeln und ich mich gut präsentiere im Training. Dann kann ich in die Startelf rutschen. Ich kann in den 18er Kader rutschen. Und ich denke, das ist weiterhin die wichtigste Aufgabe, die Korkut hat, den kompletten Kader in Anführungsstrichen zu bespaßen. bei guter Laune zu halten. Weil, wie Jens auch vorhin gesagt hat, wir haben einfach sehr, sehr viele Spieler und gute Spieler und es ist schwierig, schon in den 18er-Kader reinzukommen und dann auf den Platz zu kommen und viele haben den Anspruch zu spielen. Und da eben diese Balance zu schaffen, dass alle irgendwie halbwegs bei Laune gehalten sind, plus noch eine vernünftige Taktik für die Spiele gegen Freiburg und Düsseldorf, das ist die absolute Riesenaufgabe, die Korkut jetzt die nächsten Wochen hat.
Ja, muss immer. Es ist der Vergleich hinkt ein bisschen, ich weiß, aber wenn du die letzte Saison, wenn man das einfach zugrunde legt, da hattest du einen ähnlichen Start, also in Cottbus im Pokal ganz, ganz schwer getan. Dann hast du in Berlin eigentlich gleich verloren und dann gegen Mainz zu Hause damals eben gewonnen. Da hast du eben nicht gegen Bayern am zweiten Spieltag gespielt. Also ich würde zu früh Mannschaft und Trainer noch nicht abschreiben. Ich denke mal, es ist noch nichts verloren. Das hört sich ganz blöd an. Aber wir haben nach der Länderspielpause absolut die Chance, so ein bisschen so einen kleinen Neustart in die Saison hinzulegen mit Freiburg und Düsseldorf. Und da kann sich das Ganze auch ganz schnell in eine andere Richtung drehen. Also ich bin da mal grundsätzlich noch optimistisch und hoffe einfach mal, dass die Mannschaft den Bogen schafft und dass wir im Herbst dann nicht wieder über die nächste Trainerentlassung sprechen müssen.
Also genau. Da habe ich meine Hoffnung, dass wir einfach jetzt, du hattest vorhin auch schon Gomez und Bartstube angesprochen, dass ja beide Spieler sind, die einen sehr großen Willen haben zu gewinnen. Und was vielleicht dem VfB die letzten Jahre gefehlt hat. Und die es vielleicht halt auch schaffen, die Mannschaft so zu triezen und wieder zu motivieren, so Jungs, so machen wir nicht weiter, so geht's nicht weiter. Und da hoffe ich einfach, dass sie den berühmten Turnaround schaffen und dass der VfB, auch wenn ich, wie ihr alle gemerkt habt und wahrscheinlich auch die meisten wissen, ich bin nicht hundertprozentig von Korkut überzeugt, aber ich würde mir wünschen, dass der VfB endlich aus diesem Scheißtrainer-Rauswerfkarussell rauskommt. Und wenn es mit Korkut ist, dann ist es mit Korkut. Also, dass wir es einfach hinkriegen, eben nicht mehr jeden Herbst oder einmal die Saison eben den Trainer rauszuschmeißen. Weil irgend davon müssen wir weg, dass der VfB wird nie auf einen richtig grünen Zweig kommen, wenn wir im Jahresrhythmus den Trainer wechseln. Und ja, ich hoffe, sie kriegen irgendwie noch die Wende hin. Also mit den Aussagen und ein paar Sachen bin ich mittlerweile leider aber nicht mehr ganz sicher und habe das Gefühl, vielleicht wird es nicht mehr funktionieren. Wir werden es erleben. Wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme so ein, ja, lass uns über einen neuen Trainer sprechen. Das wäre so typisch, weißt du, irgendwie, naja, schauen wir mal.
Man kann sich eigentlich nur wünschen, dass dieses Stück weit Kontinuität reinkommt. Jetzt nicht nur mit Korkut weiterzumachen, um bloß keinen Trainerwechsel herbeizuführen, aber es wäre einfach so typisch, jetzt gleich wieder im Herbst einen Trainer zu wechseln. Das würde ich mir wünschen, dass wir das einfach nicht erleben. Genau. Ja, kommen wir doch zum Abschluss, oder?
Ja, das Schlimme ist, vor allem wenn du halt auch wieder guckst, die Frage wird sich dann wie immer wieder stellen, also einfach mal sehr hypothetisch, dass der VfB eben doch vielleicht mal wieder den Trainer in der... Ja, die Frage wird wieder sein, wen hast du dann? Wen gibt's denn so aktuell gerade? Wer könnte das denn machen? Und ich glaube, da so arg viel Auswahl hast du einfach gerade wieder nicht. Ja? Das, denke ich, ist dann halt so das nächste Problem. Welche Spieler hast du? Welche Trainer hast du, die aktuell zur Verfügung stehen? Wer könnte das machen und wer würde halbwegs wieder zum VfB passen? Und so eine arg tolle Auswahl hast du da einfach auch gerade nicht. Wäre es ganz gut, wenn wir da noch mal einfach den Trainer eben behalten könnten. Abschließende weiße Worte von mir, nein, oder auch hoffnungsvolle Worte, dass es vielleicht nicht wieder in so einer typischen VfB-Saison endet.
Ich denke, da können wir nur zustimmen. Also das wünschen sich, glaube ich, alle. Und die Grundlage ist zwar nicht gelegt, aber vielleicht schafft Mannschaft und Trainer den Turnaround, den du gerade schon angesprochen hast. Und ich bin vorsichtig optimistisch, aber das bin ich immer und wurde oft dafür gestraft. Aber ich hoffe mal, dass es diesmal vielleicht in die andere Richtung geht und die Mannschaft die Befürchtung relativ schnell wieder ausräumt.
Da ergänzen wir uns eigentlich ganz gut. Pessimistischer Part und optimistischer Part. Und ich glaube, Jakob irgendwo in der Mitte. Ich hoffe, wir konnten so ein paar Punkte besprechen, die euch oder ja uns alle letztendlich gerade beschäftigen. Der VfB beschäftigt uns ja alle. Und vielleicht sind ein paar Fragen oder ein paar Themen, über die ihr auch die letzten Wochen nachgedacht habt, gegrübelt habt. Vielleicht sind ein paar Punkte oder sind hoffentlich ein paar Punkte angesprochen worden. Von meiner Seite aus gibt es dann eigentlich nur noch zu sagen, mich bei Jakob zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht findet dein Blog, wenn dein Referendariat irgendwann vorbei ist, doch wieder irgendwann zum Leben zurück. Ansonsten hast du die Saison bestimmt auch wieder einiges mit Aogos Aufzug zu tun, den du ja vorhin unter den Tisch fallen hast lassen. Folgt, falls ihr das noch nicht tut, den Trashcorp auf Twitter, auf Instagram oder wo auch sonst immer. Wir sind weiterhin im Web zu finden unter Facebook, Twitter und brustringtalk.de. Natürlich, wir sind auf iTunes zu finden, mittlerweile auch auf Instagram. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Ihr dürft den Podcast wie immer teilen, weiterempfehlen und bei iTunes bewerten. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, genießt die Länderspielpause, weil der VfB spielt nicht. Es kostet euch weniger Nerven.
Klar spielt der VfB.
Ach, den Drei-Ligen-Cup, ja, geil.
Den Drei-Ligen-Cup haben wir völlig unter der Tisch fallen lassen.
Scheiße.
Skandal.
Da kriegen wir noch einen offiziellen Rüffel vom VfB, wenn wir diesen wichtigen Pokal einfach unter den Tisch fallen lassen können. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder, hoffentlich mit den ersten Punkten und den ersten Toren, die der VfB geschossen hat. Bis bald.
Macht's gut, bis bald, danke fürs Zuhören.
Ciao.
Auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.